Thomas Batsching und Tim Riedel. Flüchtlinge im Unternehmen. Praxisleitfaden für eine gelungene Einstellung und Integration. Im Sommer 2015 sind abertausende Menschen vor Krieg und Perspektivlosigkeit in ihren Heimatländern nach Deutschland geflohen. Neben dem Schutz vor Verfolgung suchen sie vor allem Arbeit, um sich ein neues Leben aufzubauen. Als Arbeitgeber sollte man einige Aspekte beachten, wenn man eine Person mit Flüchtlingsstatus einstellen möchte. Was können Unternehmen tun, um Geflüchteten bei der Integration zu helfen? Und was sollte bei der Personalauswahl, den Arbeitsverträgen und dem tagtäglichen Miteinander beachtet werden, damit die Zusammenarbeit ein Erfolg wird? Antworten auf diese Fragen findest du in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Mangelnde Sprachkenntnisse müssen keine unüberwindbare Hürde und kulturelle Unterschiede können von Vorteil sein. Im Jahr 2030 wird es Deutschland voraussichtlich an rund 4 Millionen Arbeits- und besonders Fachkräften mangeln. Gleichzeitig sind weltweit so viele Menschen wie nie zuvor in der Geschichte auf der Flucht und die Zeichen in den Krisenregionen stehen auch für die Zukunft auf Sturm. Die offensichtliche Frage lautet also, wie Arbeitgeber, die Fachkräfte brauchen, und geflüchtete Arbeitnehmer gewinnbringend für alle Beteiligten zusammenfinden. Zunächst ist es wichtig, dass die Hürden nicht unnötig hochgehängt werden. Deshalb sollten Personaler bei Auswahlgesprächen mit Geflüchteten darauf achten, dass nur für die Stelle essentielle Fähigkeiten überprüft werden. Nehmen wir zum Beispiel die Sprachkompetenzen. Sind für die ausgeschriebene Position exzellente Deutschkenntnisse zwingend erforderlich oder können diese nicht auch während der Beschäftigung erlernt und verbessert werden? Ausbaufähige Sprachkenntnisse sollten also nicht prinzipiell ein Ausschlusskriterium sein. Ein anderer Faktor, den man beachten sollte, sind die unterschiedlichen kulturellen Prägungen. Da die meisten Geflüchteten derzeit aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und verschiedenen Ländern Afrikas stammen, kann sich ihre Mentalität von der der europäischen Mehrheitsgesellschaft unterscheiden. Das kann sich etwa darin äußern, dass diese Menschen in der Kommunikation vorsichtiger sind und nicht direkt sagen, was sie denken, weil das in ihren Herkunftsländern als unhöflich gilt. Einige Unterschiede können sich aber auch vorteilhaft auswirken. Bewerber aus den erwähnten Herkunftsländern agieren beispielsweise häufig spontaner und flexibler und klammern sich nicht so sehr an Schemata. Oft sind sie sehr beziehungsorientiert und auf Freundlichkeit bedacht. Darüber hinaus sollte man sich über bestehende Vorurteile bewusst sein, die in Deutschland über die Menschen aus diesen Kulturkreisen im Umlauf sind, etwa, dass sie weniger systematisch oder geplant vorgehen und sich fragen, ob sie das eigene Urteil beeinflussen. Denn wichtig ist, alle obigen Merkmale nur als kulturelle Tendenz zu begreifen, die bei der Person, die sich bewirbt, mehr, weniger oder gar nicht zutreffen können. Trotzdem kann ein Auswahlgespräch zwischen einem Personaler und einem Geflüchteten auf verschiedene Weise von dem abweichen, was der Personaler gewohnt ist. Man sollte sich also fragen, wie genau man die Person einsetzen und fördern kann. Apropos Fördermöglichkeiten. Hier ist man als Unternehmen nicht auf sich allein gestellt. Blink Nummer 2. Öffentliche Förderprogramme unterstützen Unternehmen bei der Ausbildung von Geflüchteten. Jemanden allein aufgrund eines kurzen Gesprächs und einer Bewerbungsmappe einzustellen, birgt immer die Gefahr einer Fehlentscheidung. Das gilt besonders, wenn es um einen Ausbildungsplatz geht, da die Azubis in Spe vor ihrer Flucht oft bloß die Schule besucht haben und wertvolle Berufserfahrung fehlt. Damit Unternehmen es leichter haben, Geflüchtete auszubilden und ihnen eine langfristige Perspektive zu eröffnen, gibt es bundesweit zahlreiche staatliche Unterstützungsprogramme. Eines davon ist die Einstiegsqualifizierung, EQ. Dabei handelt es sich um ein Praktikum, das 6 bis 12 Monate dauert. Während dieser Zeit können Betriebe und potenzielle Auszubildende gleichermaßen herausfinden, ob sie zueinander passen. Außerdem finanziert die Arbeitsagentur den Geflüchteten Sprachunterricht in Kleingruppen, um ihnen den Schritt in die Ausbildung zu erleichtern. Ein weiteres Programm ist Perspektiven für Flüchtlinge, PERF, das Betrieben einzuschätzen hilft, welche Kompetenzen bei Bewerbern vorhanden sind. Es beginnt mit einer 4-wöchigen Einführung bei einem Bildungsträger. Im Anschluss überprüft ein potenzieller Arbeitgeber in weiteren 4 Wochen die Fähigkeiten der Kandidaten. Dafür ist es allerdings erforderlich, dass zumindest eine Person im Betrieb die Muttersprache der Geflüchteten spricht. Auch hier wird das Programm begleitet durch einen Sprachkurs, der speziell auf die jeweilige Berufssprache abgestimmt ist. Das gleiche Programm gibt es auch für Geflüchtete unter 25 Jahren, Perspektiven für junge Flüchtlinge, PERJUF. Hat sich ein Unternehmen bereits dazu entschieden, einen Geflüchteten als Auszubildenden einzustellen, kann es Ausbildungsbegleitende Hilfen, ABH, in Anspruch nehmen. Diese finanzieren den Geflüchteten beispielsweise wöchentlich 3 bis 8 Stunden Sprachunterricht, Nachhilfeunterricht oder allgemeine Hilfe bei Problemen im sozialen Umfeld. Auf die Art werden die Auszubildenden unterstützt, ohne dass dies die Unternehmen finanziell belastet. Es gibt also viele Programme, die es Unternehmen erleichtern, ihre Ausbildungsplätze mit geflüchteten Bewerbern zu besetzen. Grund genug, diesen eine Chance zu geben. Doch was gilt es bei der Suche nach geeigneten Kandidaten eigentlich zu beachten? Blink Nummer 3. Stellenausschreibungen müssen dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz entsprechen. Hat sich ein Betrieb dafür entschieden, gezielt nach Geflüchteten für seine offenen Stellen zu suchen, ist es wichtig, dass die Ausschreibung nicht benachteiligend formuliert ist. Aber was heißt das genau? Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz fordert, dass Bewerber unter anderem nicht aufgrund von Herkunft und Religionszugehörigkeit benachteiligt werden dürfen. Deshalb sollte eine Ausschreibung bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse fordern, statt persönliche Merkmale zu benennen. Wenn zum Beispiel für eine Stelle in einer Organisation Kenntnisse muslimischer Traditionen benötigt werden, darf die Ausschreibung nicht die religiöse Zugehörigkeit zum Islam fordern, sondern eben nur die benötigten Kenntnisse. Ähnliches gilt für Sprachkenntnisse. Das Kriterium einer bestimmten Muttersprache wurde von verschiedenen Landgerichten als Benachteiligung aufgrund ethnischer Herkunft gewertet. Deshalb sollte immer nur ein bestimmtes Sprachniveau gefordert werden, das den Anforderungen der Stelle angemessen ist, damit ein sachlicher Grund für die Forderung besteht. Wenn es beispielsweise um eine Stelle als Kundenberater geht, ist dafür natürlich ein höheres Sprachniveau erforderlich als bei einem Job als Lagerarbeiter oder Reinigungskraft. Zudem sollte die Nennung des Flüchtlingsstatus in der Ausschreibung vermieden werden, selbst wenn insbesondere Geflüchtete gesucht werden. Ansonsten würden Bewerber, die keinen Flüchtlingsstatus haben, diskriminiert. Diese Regeln sind auch deshalb zu beachten, weil Unternehmen von Bewerbern verklagt werden können. Dabei kann es zu einer finanziellen Entschädigung von bis zu 3 Monatsgehältern kommen, selbst dann, wenn dem Bewerber auch bei einer sogenannten benachteiligungsfreien Auswahl kein Einstellungsangebot unterbreitet worden wäre. Wenn schließlich ein geeigneter Bewerber gefunden wurde, stellt sich als nächstes die Frage, was bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages zu beachten ist. Blink Nummer 4. Der Arbeitsvertrag muss der Situation des geflüchteten Bewerbers gerecht werden. Damit die Integration des Geflüchteten ins Unternehmen erfolgreich und zu beiderseitiger Zufriedenheit abläuft, sollte man besonders Augenmerk auf die Formulierung des Arbeitsvertrags legen und ihn auf die Situation des neuen Mitarbeiters anpassen. So werden auch Risiken für den Arbeitgeber vermieden. Das gilt zum Beispiel für die Vertragssprache. Diese sollte vorab und in Absprachen mit dem Jobanwärter festgelegt werden, damit Erklärungen wirksam abgegeben werden können und gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer die vertraglichen Informationen auch versteht. Außerdem besteht laut BGB so keine Übersetzungspflicht, sondern es ist Aufgabe der Vertragsparteien, sich vor Vertragsabschluss selbst um eine Übersetzung zu kümmern, sofern diese benötigt wird. Wird keine Vertragssprache festgelegt, ist die Frage der Übersetzungspflicht juristisch nicht eindeutig geklärt. Verschiedene Urteile verorten das Risiko allerdings vor allem bei demjenigen, der freiwillig einen Vertrag in einer fremden Sprache eingeht, also in diesem Beispiel dem Arbeitnehmer. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Übersetzung des Arbeitsvertrags zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber muss jedoch eine ausreichend lange Bedenkzeit einräumen, damit der Arbeitnehmer gegebenenfalls selbst eine Übersetzung anfertigen lassen kann. Ein weiterer Punkt, der im Vertrag geklärt werden sollte, ist eine etwaige Befristung. Eine sachgrundlose Befristung ist wie bei anderen nicht geflüchteten Arbeitnehmern während der ersten 2 Jahre möglich. Soll der Arbeitsvertrag hingegen wegen eines Sachgrunds befristet werden, in diesem Fall der Aufenthaltsgenehmigung des Geflüchteten, ist dies nur erlaubt, wenn einwandfrei feststeht, dass die Genehmigung nicht verlängert wird. Die bloße Unsicherheit der Situation stellt keinen rechtmäßigen Befristungsgrund dar. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, vertraglich zu vereinbaren, dass die Aufenthaltsgenehmigung rechtzeitig verlängert werden muss, da nur gearbeitet werden darf, wenn diese gültig ist. Der Arbeitgeber muss sich auch darüber klar sein, dass er verpflichtet ist, seine Angestellten über Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu informieren. Dies muss während der Arbeitszeit geschehen, deshalb ist der Arbeitgeber hier in der Übersetzungspflicht. Er darf den Arbeitnehmern also nicht einfach eine Broschüre in die Hand drücken, die sie nach Feierabend lesen bzw. übersetzen können. Ist auch die juristische Hürde des Arbeitsvertrages genommen, kann es ans Werk gehen. Um die erfolgreiche Zusammenarbeit zu begünstigen, gibt es zahlreiche Förderungsmaßnahmen, die Geflüchteten und Unternehmen unter die Arme greifen. Blink Nummer 5. Förderungsmaßnahmen unterstützen Geflüchtete bei der Arbeit und ihrem Leben in Deutschland. Plötzlich in einem fremden Land mit anderer Sprache und Kultur zu leben und zu arbeiten, stellt Geflüchtete natürlich vor Herausforderungen. Allerdings gibt es viele Möglichkeiten, sie dabei zu entlasten. Da mangelnde Sprachkenntnisse oftmals die größte Hürde bei der Arbeit darstellen, lohnt es sich hier über die anfänglichen, von den Bundesagenturen finanzierten Sprachkurse hinaus zu investieren. Der Arbeitgeber sollte sich zu diesem Zweck ein Sprachprüfungszeugnis vorlegen lassen, um die Deutschkenntnisse der Geflüchteten einschätzen zu können. Als Skala dient hier der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprache, GER. Dieser gliedert sich in 6 Level, von A1 für absolute Anfänger bis zu C2 für muttersprachliches Niveau. B1 ist meist die Grundvoraussetzung für eine Anstellung. Ab B2 kann die Person sich schon relativ gut ausdrücken, das heißt, Bewerber können sich spontan äußern und an Diskussionen teilnehmen. Um Geflüchteten beim Spracherwerb zu helfen, stellt die verhältnismäßig günstige und dennoch sehr effektive einjährige berufsbezogene Deutschförderung des Europäischen Sozialfonds ESF und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge BAMF eine gute Option dar. Dabei trägt der Arbeitnehmer 3,20 Euro pro Unterrichtsstunde, was auf das Jahr gerechnet etwa 2000 Euro ergibt. Das scheint auf den ersten Blick zwar viel Geld, doch da der Mitarbeiter anschließend sehr gut Deutsch spricht, handelt es sich dabei auf längere Sicht um eine durchaus lohnende Investition in die berufliche Zusammenarbeit. Neben dem Erlernen der Sprache erleichtert besonders ein Mentor oder eine Mentorin den Geflüchteten die erste Zeit am neuen Arbeitsplatz. Eine aktuelle Befragung der Boston Consulting Group von ca. 300 Unternehmen ergab, dass eine solche Betreuung einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren für gelingende Integration darstellt. Durchschnittlich wurden die Geflüchteten dabei etwa 6 Stunden pro Woche betreut. Sinnvoll ist es, wenn der Mentor dem Neuankömmling bei allen betrieblichen Fragen, aber auch bei Unsicherheiten im Umgang mit Kollegen und Kundinnen zur Seite steht. Je nach Absprache kann die Hilfestellung auch private Belange, wie zum Beispiel die Eröffnung eines Kontos oder die Wohnungssuche, einschließen. Diese Unterstützung macht es einem Geflüchteten schon viel leichter, sich sein neues Leben aufzubauen und wirklich im Unternehmen anzukommen. Doch natürlich hängt das Gelingen auch davon ab, wie sich die anderen Kollegen gegenüber dem Neuzugang verhalten. Blink Nummer 6. Eine offene Gesprächskultur und interkulturelle Trainings begünstigen den Zusammenhalt im Team. War das Kollegium eines Unternehmens bisher nicht interkulturell aufgestellt und kommt dann das erste Mal ein geflüchteter Mitarbeiter hinzu, sollten die Kollegen im Vorfeld informiert werden. Zusätzlich sollten vorab einige Maßnahmen ergriffen werden, um Sensibilität für die neue Situation zu schaffen. Zunächst ist wichtig, dass Unternehmensleitung und Vorgesetzte klar Position beziehen für Toleranz und gegen Rassismus. Außerdem sollte die Entscheidung, einen Geflüchteten einzustellen, gegenüber der Belegschaft begründet werden. Geht es dabei in erster Linie um soziale Verantwortung, ein internationaleres Auftreten oder das Einbeziehen nicht deutscher Perspektiven? Potenziellen Widerständlern kann man so bereits im Vorfeld den Wind aus den Segeln nehmen. Eine weitere konstruktive Maßnahme für ein positives Arbeitsklima ist, sich Unterstützung aus dem Kollegenkreis zu holen. In Frage kommen hier zum Beispiel Mitarbeiter, die sich vorstellen können, den neuen Kollegen oder die neue Kollegin als Mentorin oder Sprachpartner zu unterstützen. Eine Sprachpartnerschaft ist besonders sinnvoll, wenn die Geflüchteten eine besondere Fachsprache lernen müssen. Damit Geflüchtete und die übrige Belegschaft für kulturelle Unterschiede und kommunikative Stolperfallen sensibilisiert werden, können interkulturelle Trainings echten Mehrwert schaffen. In ihren Herkunftsländern wurden die Geflüchteten eventuell anders sozialisiert als die Mehrheit der in Deutschland Aufgewachsenen. Häufig stammen sie aus Gesellschaften, in denen Religion, Familie bzw. das Kollektiv anstelle des Individuums im Mittelpunkt stehen. In einem interkulturellen Training bekommen einerseits die Geflüchteten Gelegenheit, sich mit den Gepflogenheiten in ihrer neuen Wahlheimat vertraut zu machen. Auf der anderen Seite erhält auch die bisherige Belegschaft Einblick in die Kultur des Herkunftslandes des neuen Mitarbeiters und kann so dessen Verhalten besser einordnen. Eine solche Annäherung sowie der interkulturelle Austausch macht die Zusammenarbeit in Zukunft leichter. Es gibt also verschiedene Werkzeuge, die dem Geflüchteten die Eingewöhnungsphase erleichtern und das Zusammenwachsen der Belegschaft fördern. Sollte die Zusammenarbeit jedoch trotz aller Bemühungen nicht so funktionieren wie erhofft, muss man unter Umständen auch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Erwägung ziehen. Blink Nummer 7. Besondere Kündigungsgründe können angewandt werden, wenn das Arbeitsverhältnis erheblich gestört wird. Um Unternehmen nicht von vornherein davon abzuhalten, Geflüchtete einzustellen, können im Ernstfall besondere Kündigungsgründe geltend gemacht werden, etwa wenn religiöse Bräuche der Ausübung der Arbeit oder der Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern im Weg stehen. Zunächst einmal herrscht jedoch die Freiheit der Glaubensausübung, die durch das Grundgesetz geschützt ist. Dies gilt auch dann, wenn die Leistung zwischenzeitlich abnimmt, etwa durch Praktizieren des Ramadan. Allerdings muss hier der Arbeitnehmer den Arbeitgeber über die besonderen Umstände informieren, da die Weisungen an ihn ansonsten weiterhin verbindlich sind. Geht der Konflikt so weit, dass es zu einer Arbeitsverweigerung aus Glaubensgründen kommt, muss im Einzelfall entschieden werden, ob eine Kündigung erfolgen kann. Als Orientierung dient hier ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das besagt, dass eine Kündigung in einem solchen Fall unzulässig sein kann, wenn der Arbeitnehmer sich in einem tiefgreifenden und ernsthaften Glaubenskonflikt befindet. Wenn ein Arbeitnehmer muslimischen Glaubens beispielsweise ein Spirituosenregal im Supermarkt auffüllen soll, kann er sich auf seinen Glauben berufen, um die Forderung abzulehnen. Dann kann keine Verhaltensänderung verlangt werden. Ist es für das Unternehmen allerdings nicht möglich, den Mitarbeiter anderweitig einzusetzen, kann dies ein Grund für eine personenbedingte Kündigung sein. Ein anderes Beispiel für einen möglichen Konflikt ist ein Arbeitnehmer, der aufgrund einer bestimmten Ausprägung seines muslimischen oder jüdischen Glaubens weiblichen Kolleginnen nicht die Hand gibt, weil Frauen nicht berührt werden dürfen. Auch diese Glaubensausübung ist durch das Grundgesetz geschützt. Allerdings kann dies gegenüber den betroffenen Kolleginnen zum Tatbestand des Mobbings führen. Der Arbeitgeber ist wiederum verpflichtet, seine Mitarbeiter vor Mobbing zu schützen, was eine Kündigung erforderlich machen kann, sofern der Mitarbeiter sein Verhalten nicht ändert. Weitere Gründe für eine Kündigung können sein, dass der Arbeitnehmer nicht an den Sprachkursen teilnimmt, die der Arbeitgeber finanziert. Nach einer Abmahnung ist hier die Kündigung möglich. Sollte dem Geflüchteten der Aufenthaltstitel fehlen, ist die Beschäftigung gänzlich verboten. Kulturelle Konflikte, die die Arbeit behindern, können im Ernstfall also eine Kündigung rechtfertigen. Wie wir gesehen haben, gibt es für Unternehmen jedoch eine breite Palette an Maßnahmen, um Konflikten wie diesen bereits im Vorfeld entgegenzuwirken. So können Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenfinden und im Idealfall entsteht daraus eine Win-Win-Situation. Die Geflüchteten bekommen die Möglichkeit, ihr neues Leben in Deutschland erfolgreich zu starten, und ein Unternehmen gewinnt eine wertvolle Arbeitskraft. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Flüchtlinge im Unternehmen von Thomas Batsching und Tim Riedel angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, die Integration von Geflüchteten in ein Unternehmen kann für beide Seiten gewinnbringend sein. Damit dies gelingt, gilt es, einige Besonderheiten zu beachten. Von der Formulierung der Stellenausschreibung über die Vertragsbedingungen bis hin zur Kommunikation und dem Umgang mit kulturellen Unterschieden. Erfreulicherweise gibt es eine Reihe staatlicher Fördermaßnahmen, die Geflüchteten bei ihrer Eingewöhnung in Unternehmen helfen, beispielsweise mit Sprachkursen. Was man konkret umsetzen kann: Eine offene Gesprächsatmosphäre im Unternehmen schaffen, um Vorurteile abzubauen. Die Stammbelegschaft sowie die neu eingestellten Geflüchteten können sich zu einem Gespräch zusammenfinden, bei dem alle Beteiligten offen nach dem fragen können, was sie an der Kultur der anderen interessiert. Das baut Vorurteile ab und schafft einen Raum für Annäherung und größere Vertrautheit. Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzuarbeiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Wir freuen uns über Feedback unter remember@blinkist.com mit dem Betreff Flüchtlinge im Unternehmen.